NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. August 1994. Der Terrorist Carlos wird im Sudan festgenommen.
Mehrere Bewaffnete stürmen am 21. Dezember 1975 die Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder in Wien. Es ist ein Routinetreffen der Ölminister der OPEC-Staaten. Ein dunkelhaariger Mann mit Hornbrille ist der Anführer.
Mein Name ist Carlos. Sie haben sicher von mir gehört.
Carlos, auch der Schakal genannt, wurde in Frankreich bereits wegen mehrerer Anschläge und Morde gesucht.
Bei der Fahndung ist man dann auf seine konspirative Wohnung gestoßen. Und dort lag der Roman, der Agenten-Thriller, der den Titel hat, Der Schakal.
Oliver Schröm, Journalist und Buchautor, hat sich intensiv mit dem Terroristen befasst.
Carlos wurde der Welt bekannt dadurch, dass er die OPEC-Konferenz überfiel. Damit bekam der internationale Terrorismus auch ein Gesicht und es war einfach Carlos.
Carlos war der Bin Laden der 70er und 80er Jahre. Etwa 100 Anschläge, über 80 Tote und annähernd 2000 Verletzte gingen auf sein Konto. Quer durch Westeuropa wurde der Schakal gejagt. In Osteuropa, dem Nahen Osten und in Afrika fand er immer wieder Unterschlupf. Jean-Bart Clouty, ehemaliger Vizechef des französischen Geheimdienstes.
Ich denke, es ist ein hochintelligenter Mann. Vielleicht leicht reizbar, sehr extrem und aggressiv, aber er ist sehr intelligent. Man darf nicht vergessen, er hat in einer Welt überlebt, die oft unter Feuer lag.
Es brauchte schon besondere Raffinesse, um Carlos am 14. August 1994 im Krankenhaus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum festzunehmen. Französische Agenten waren daran maßgeblich beteiligt, sagt Schröm.
Carlos hatte eine Unterleibsoperation. Das nutzte man, um ihm eine stärkere Narkose als nötig zu verpassen. Weil man hatte Sorge, dass er sich wehrt, weil bekannt war, dass er immer eine Waffe bei sich trug. Und er wurde quasi im Narkoseschlaf überwältigt, im Pyjama in einen Leichensack gelegt, zum Flughafen gebracht und von den Franzosen ausgeflogen.
Durch den Überfall auf die Ölministerkonferenz in Wien wurde Carlos weit über Frankreich hinaus bekannt. Die ganze Welt erfuhr seinen Namen. Carlos agierte damals noch an vorderster Front. Er führte das Kommando der fünf Gesinnungsgenossen an, das die OPEC-Konferenz überfiel.
Bleiben Sie ruhig, ganz.
Drei Menschen wurden erschossen, über 60 als Geiseln genommen.
Jeder unerlaubte Versuch, sich uns zu nähern, bringt das Leben der Geiseln in Gefahr.
Die wichtigsten Erdölminister der Welt waren in seiner Hand. Die Geiseln waren das Faustpfand, um sich nach dem Anschlag wieder ins Ausland absetzen zu können. Der Überfall sollte auf den palästinensischen Kampf aufmerksam machen. Carlos verlangte, dass ein entsprechendes Kommuniqué im österreichischen Rundfunk verlesen wurde.
Inzwischen dürfte der ganzen Welt bekannt sein, dass sie die Konsequenzen dafür tragen muss, dass die arabische Sache, insbesondere die Palästinenserfrage, mit einem Komplott enormen Ausmaßes zu tun hat, das einzig dem Zweck dient, der zionistischen Existenz auf unserem Grund und Boden Anerkennung zu verschaffen und zur Teilung, Schwächung und zum Streit in unserer arabischen Heimat führen soll.
Im Visier der Terroristen waren die Sympathisanten des jüdischen Staates innerhalb der arabischen Welt. Carlos hatte unter anderem den Auftrag, den saudischen Ölminister Scheich Yamani zu liquidieren.
I felt about to die.
Ich fühlte mich bereits wie tot, weil ich wusste, dass ich ein Ziel war.
I knew that I was a target.
Yamani und der iranische Ölminister sollten umgebracht werden. als eine Art Warnung an alle anderen Kooperationspartner Israels.
Von Gaddafi kam das Geld und auch die Waffen. Carlos hat allerdings diesen Überfall nicht so durchgeführt, wie eigentlich der Auftraggeber, nicht die palästinensische Terrororganisation, das wollte.
Die beiden arabischen Ölminister blieben verschont, aber der österreichischen Regierung stellte das Terrorkommando ein Ultimatum, dem sich Bundeskanzler Bruno Kreisky beugte.
Morgen früh wird ein Autobus zur Verfügung gestellt werden, der die Terroristen und die Delegationsleiter samt einigen Mitgliedern der Delegationen zum Flugplatz bringt und dort werden sie ausgeflogen werden.
Die österreichischen Geiseln wurden freigelassen, bevor der bereitstehende Bus zum Flughafen fuhr, schildert der Reporter.
Die Fenster sind mit Vorhängen verhängt, sodass es nicht zu sagen ist, wie viele Geiseln denn eigentlich mit auf die Reise gehen müssen.
In der Maschine nach Al-Shir befanden sich noch über 40 Entführte. Mit an Bord war auch der schwer verletzte deutsche Terrorist Hans-Joachim Klein. Er hatte beim Sturm des Gebäudes von einem Polizisten einen Bauchschuss abbekommen und war im Krankenhaus notoperiert worden.
Die Terroristen haben darauf bestanden, dass er auf jeden Fall mitkommen muss, obwohl er lebensgefährlich verletzt ist und obwohl er an einem Atemgerät angeschlossen ist.
Klein überlebte den Flug nach Algerien. Das gesamte Terrorkommando setzte sich dann später wieder in den Nahen Osten ab. Hans-Joachim Klein.
Die anschließende, in einem palästinensischen Ausbildungscamp geführte Diskussion über diese drei sinnlosen, absolut überflüssigen Morde waren Zynismus und Unmenschlichkeit kaum zu überbieten.
Klein stieg aus und versteckte sich nicht nur vor den Fahndern, sondern auch vor den eigenen Leuten, aus Furcht vor Rache. Andere Deutsche, wie Gabriele Kröcher-Tiedemann, blieben weiterhin an Carlos' Seite. Sie waren überwiegend Mitglieder der sogenannten revolutionären Zellen, wie auch Carlos' spätere Ehefrau Magdalena Kopp aus dem bayerischen Neu-Ulm.
Ich bin dann in den Untergrund gegangen, ich habe alles hinter mir gelassen, meine Tochter verlassen.
Im Libanon, im Südjemen oder Jordanien trainierte die Carlos-Gruppe zusammen mit den Leuten der RAF, der Bewegung 2. Juni und den revolutionären Zellen den Nahkampf und den Umgang mit Waffen und Sprengstoff.
Mein Junge, was ist los? Wie hältst du dein Gewehr? Immer den Feind im Auge behalten!
Die Ausbildungslager wurden von der PFLP, der Volksfront zur Befreiung Palästinas, betrieben, sagt Oliver Schröm.
So kam Carlos in Kontakt mit den revolutionären Zellen und deren Mitglieder waren irgendwie halt fasziniert von Carlos und haben sich dann teilweise auch ihm angeschlossen.
Carlos bestimmte, was gemacht werden musste.
Carlos war der Kampfname, zu Ehren von Carlos Andrés Pérez, der als Staatspräsident die venezolanische Ölindustrie verstaatlichte. Carlos wurde am 12. Oktober 1949 in Venezuela als Ilich Ramírez Sánchez geboren. Die Eltern gaben allen drei Söhnen russische Vornamen.
Alle wurden nach Lenin benannt. Sein Vater war ein linker Anwalt und schickte Carlos zum Studium nach Moskau. Dort kam er irgendwie in Kontakt mit palästinensischen Gruppen, meldete sich freiwillig einfach, weil er ein Abenteurer war und ging nach Beirut und stellte sich bei der PFLP vor.
Seine Kampfausbildung bekam der Venezolaner in einem Palästinenserlager in Jordanien. Dort traf er auf Terroristen aus Japan, Italien oder Deutschland.
Die palästinensischen Terrorgruppen waren damals sowas wie Al-Qaida in den Nullerjahren. Alle gingen quasi nach Palästina, weil dort Ausbildungsmöglichkeiten bestanden. Aber umgekehrt wurden sie dann halt auch eingesetzt für die Ziele der palästinensischen Terrorgruppen.
Nachdem Carlos das Training durchlaufen hatte, schickte ihn die palästinensische Befreiungsorganisation nach Europa. Sein erster Mordanschlag 1973 auf einen jüdischen Geschäftsmann in London scheiterte jedoch.
Der Präsident der Warenhauskette Marks & Spencers wurde gestern Abend in seinem Haus schwer verletzt, als er von einem maskierten Mann angeschossen wurde. Der Vizepräsident der zionistischen Vereinigung, Monsieur Sif, hatte sich in der Öffentlichkeit immer für Israel stark gemacht.
Carlos tauchte unter. 1975 versetzte er dann Frankreich in Angst und Schrecken. Ein Autobombenanschlag, ein Attentat auf ein Restaurant, zwei misslungene Anschläge auf Flugzeuge der israelischen Fluggesellschaft El Al, zwei erschossene Polizisten, ein getöteter Mossad-Agent.
Carlos war ein Mensch, der Leute brutal umbringt. Also das war auch gar keine Diskussion bei ihm.
Carlos' Terror gipfelte Ende 1975 im Anschlag auf die OPEC-Konferenz in Wien.
Sicher machte ihn das in der Weltpresse zu einem Mann, der sich aufführte wie Che Guevara.
Er war dann so etwas wie ein Terrorsöldner. Also wenn irgendein Staat irgendwo einen Anschlag verüben lassen wollte, ohne dass sofort die Spur zu ihm führte, hat man Carlos dazwischen geschaltet und ihm diesen Auftrag erteilt. Das war der Irak, der syrische Geheimdienst, dann auch wieder für Gaddafi.
Die syrische Hauptstadt Damaskus war der sichere Stützpunkt des Schakal. Aus der Ferne steuerte er seine Aktionen in Europa und im Libanon.
Carlos saß im sicheren Damaskus und ließ sich's gut gehen. Ja, er ließ Bomben.
Wir sind sehr viel rumgereist. Wir machten Kontakte zu Gruppen, zu Geheimdiensten.
Auch zum Ministerium für Staatssicherheit der DDR gab es beste Verbindungen, wie Stasi-Unterlagen belegen. Der Carlos-Tross nutzte gern den sicheren Rückzugsraum in Ostdeutschland. Tobias Wunschig, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Berliner Stasi-Unterlagenbehörde.
Die Carlos-Gruppe kündigte letztlich an, wann sie wieder in Ostberlin aufschlagen würde. Außerdem kooperierte man ja mit den osteuropäischen Diensten und von daher war man da schon relativ gut im Bilde über Ankunft und Abflugzeiten.
Die Gruppe pendelte zwischen den Hauptstädten Osteuropas und Damaskus. Nachdem Magdalena Kopp und ein Begleiter im Februar 1982 in Paris bei der Vorbereitung eines Bombenanschlags geschnappt worden waren, führte Carlos einen Privatkrieg gegen Frankreich.
Es gab eben diese furchtbaren Anschläge, die er angeblich veranstaltet hat, um uns beide aus dem Gefängnis zu pressen.
Die Stasi gewährte in diesem Privatkrieg Unterstützung. Carlos' Stellvertreter Johannes Weinrich landete mit Sprengstoff im Gepäck in Ostberlin. Er sollte in Carlos' Auftrag einen Anschlag auf das französische Kulturzentrum Maison de France in Westberlin verüben. Die Stasi kannte die Pläne.
Die waren in Ostberlin geschmiedet und vorbereitet und umgesetzt worden. Man ließ die Terroristen dann halbherzig gewähren und trug auf diese Weise auch eine ganz erhebliche Mitschuld an dem dann tödlichen Anschlag in West-Berlin.
Dass die Stasi Carlos und andere Terroristen unterstützte, kam nach dem Fall der Mauer durch die Stasi-Unterlagen ans Licht. Dies veränderte für Carlos alles.
Als sich dann die politische Großwetterlage änderte und Syrien unter Druck kam, haben sie ihn aus dem Land geworfen. Er ging über etliche Zwischenstationen in Sudan, war da ein Weilchen sicher, bis dann auch der Sudan unter Druck kam und sowohl das CIA wie auch die französische Dienste nämlich herausgefunden haben, dass sich Carlos in Khartoum versteckt und haben mit Hilfe der Behörden Carlos ausgeflogen und dann wurde ihm in Frankreich der Prozess gemacht.
Carlos' Anwälte kritisierten die Aktion als rechtswidrige Entführung. Carlos gab sich vor Gericht selbstsicher und siegesgewiss.
Die Akte ist ein Witz. Sie enthält nichts, was man mir vorwerfen könnte. Man hat nichts gegen mich. Gegen wen also?
Ende Dezember 1997 wurde Carlos zum ersten Mal, im Dezember 2011 dann erneut zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Carlos ist kein Mensch wie jeder andere auch, der Respekt hat. Für mich ist er ein Verrückter.
Ich denke vor allem an Madame Guillerme, die kleine alte Dame, die ihre schwangere Tochter verloren hat. Für mich, für sie und alle Opfer des Terrors ist das ein großer Moment, dass er zu lebenslänglich verurteilt worden ist.
Der einst gefährlichste Terrorist ist heute nur noch wenigen extremen Linken ein Begriff. Die merkwürdigen Äußerungen des 64-jährigen vermeintlichen Revolutionärs finden keine Beachtung mehr, sagt der Buchautor und Journalist Oliver Schröm.
Er genoss ja förmlich seinen Auftritt bei Gericht. Carlos hat heute keinerlei Bedeutung mehr.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfram Stahl an die Festnahme des Terroristen Carlos am 14. August 1994. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.